Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Das erste Mal, dass ich hier predigen kann. Ich war schon mal mit Edmund hier in der Woche, da war der Raum hier leer. Haben wir uns hier getroffen. Freue mich, dass ihr hier so schöne große Räume habt. Das ist ja für Düsseldorf, schätze ich mal, nicht ganz so selbstverständlich, so einen Raum zu bekommen. Und das, denke ich, ist auch immer ein Geschenk Gottes. Wir wollen heute ein bisschen in den Epheserbrief reinschauen. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit dem Epheserbrief seid. Wir gehen in Lippstadt gerade in der Gemeinde durch den Epheserbrief durch, jetzt, ich weiß nicht, wie viele Monate schon. Das ist eine ganz spannende Sache. Lippstadt, die Calvary Chapel Lippstadt, also sind 130 Kilometer von hier, also man kann das auch mal vom Gottesdienst schaffen. Wir sind 20 bis 40 Leute im Gottesdienst, meistens so. Ja, vielleicht heute Morgen ist ein bisschen weniger, 20 Leute, weil Ferien sind, aber manchmal schon 30, 35. Bei besonderen Feierlichkeiten sind auch 50 Leute. Also wir haben Platz für 70 Leute. Also da ist noch Raum für Menschen, die zu Jesus Christus finden. Ja, wir gehen durch den Epheserbrief und ich will mit euch heute auch mit euch da ein bisschen reinschauen. Epheserbrief ist was ganz Großartiges, das muss ich ehrlich sagen, obwohl ich an der Bibelschule war, war mir das nicht so klar, als ich jetzt angefangen habe, den Epheserbrief zu lesen, zu studieren, da drin zu schauen. Epheserbrief ist eine unglaubliche Fundgrube, ein unglaublicher Schatz, den müsst ihr unbedingt mal ausgraben, richtig. Weil der Epheserbrief zeigt uns erstmal, wer Gott ist, wer Jesus ist, was Jesus für uns getan hat und wie wir zu ihm stehen und wie Jesus uns befreit und verändert und neu macht. Also wenn du nichts hast, außer den Epheserbrief, hast du eigentlich alles. Da ist das ganze Evangelium drinne, komprimiert, ganz starker Tobak. Also es lohnt sich und ich freue mich, dass Edmund hier, ich denke, er geht mit euch auch Vers für Vers durch die Bibel. Ich habe mich sofort heimisch gefühlt. Ich kam hier an und hatte als erstes Mal, was wichtig ist in der Calvary Chapel, ich hatte Kaffee. Das ist schon mal gut. Dann fand ich noch diese In-N-Out-Burger. Wer weiß, was In-N-Out-Burger ist? Ja, the best burger in the whole world. Leider gibt es den hier nicht, aber das ist Calvary Chapel, weil es aus Kalifornien kommt. Die Tasse hätte ich gerne. Und dann gab es meine Leibspeise Gummibärchen, aber ich esse nicht so gerne im Gottesdienst, deshalb esse ich das nachher. Also vielen Dank, dass ihr mich so gut willkommen habt heißen hier. Lasst uns schon mal die Bibel aufschlagen, Epheserbrief Kapitel 4. Und ich würde gern vorher noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir wirklich aus deinem Wort lernen dürfen, Herr. Dass du es uns gegeben hast, um uns zu lehren, um uns zu berühren, um unsere Herzen zu verändern, um uns zu Wesen zu machen, die deinen Vorstellungen entsprechen. Herr, du willst uns zu Jüngern machen, zu liebenden Menschen, die deine Liebe, dein Wort, dein Ansinnen weitergeben, Herr. Du möchtest, dass wir Lichter sind und Salz in dieser Erde, dass wir wirkliche Jünger sind, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, Herr, dass du uns veränderst, dass du es bist, der verherrlicht wird, Herr. Amen. Wir lesen mal die Verse 17 bis 24. Epheser 4, 17 bis 24. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifungen hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn wir uns den Vers 17 mal in verschiedenen Übersetzungen oder Übertragungen anschauen, dann schreibt Elberfelder, zum Beispiel die Elberfelder Übersetzung schreibt, dies nun sage und bezeuge ich. Die Neue Genfer Übersetzung schreibt, aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf. Und die Neue Evangelistische Übersetzung, die sagt, ich muss euch Folgendes sagen und ermahne euch im Auftrag des Herrn. Also dieser Vers 17 nimmt ja Bezug auf irgendetwas. Da will man uns etwas sagen und das setzt ja etwas voraus, was schon vorher gesagt worden ist. Da heißt es, nun sage ich, oder aus all diesen Gründen, je nachdem, was ihr für eine Bibel habt, und das stellt eine Verbindung her zu dem, was vorher gesagt wurde. Paulus zeigt auf, und da müsste man jetzt ins Kapitel 2 reingehen, was Jesus für uns getan hat und wie er uns verändert hat. Dann in Kapitel 3 und 4, ja, was unsere Aufgaben sind und wie wir eigentlich als Christen auch leben und handeln sollen. Natürlich erfahren wir auch etwas, dass wir das nicht aus uns heraus machen, sondern dass Jesus Christus uns ausrüstet dazu, dass er uns ja fit macht, um mit und durch die uns gegebenen Gaben den Leib Christi aufzuerbauen und einander zu dienen. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Es ist nicht Sinn und Zweck, dass wir als Christen schön zu Hause sitzen oder im Freundeskreis und uns um uns selbst herumdrehen, sondern Christus verändert uns, rüstet uns aus, begabt uns zu einem Zweck, dass wir ihm und damit dem Leib Christi dienen. Ganz wichtiger Aspekt. Nun, sagt er, und dieses Nun, das heißt, aus all diesen Gründen soll sich unser Handeln auf Christus ausrichten. Leute, Christus ist das Zentrum eines Christen. Und Jesus Christus ist das Zentrum der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon hier wart und wer zur Gemeinde gehört, aber das, was ich von Calvary Chapel kenne und verstehe, von dieser Gemeinschaft von Christen ist, dass Jesus absolut der Mittelpunkt einer jeden Gemeinde ist. Und das ist das, was die Bibel uns sagt. Wenn man den heutigen Bibelabschnitt liest, dann stellt man fest, dass es da irgendwie bei den Menschen, bei denen über die gesprochen wird, einen Wechsel gegeben hat. Es geht um Menschen, denen Gott fremd war, der in der Gottesferne mit verfinstertem Verstand lebte. Und dieser Wechsel geht hin zu Gott durch eine völlige Veränderung durch Jesus Christus an uns. Also es hat da einen Wechsel stattgefunden. An anderer Stelle ist das der Wechsel zwischen Finsternis und Licht. Paulus beschreibt den Zustand des Nichtchristen und dann die Tatsache, dass durch Christus, dass Christen durch Jesus völlig anders werden oder anders geworden sind. Und Paulus sagt das im Herrn, lesen wir. Das heißt, hier hat er Grund und Anlass, glaube ich, seine ganze Autorität als Paulus auch da hineinzulegen und deutlich werden zu lassen. Er ist von Jesus beauftragt worden und damit vom Heiligen Geist befähigt, befähigt uns ganz klar und deutlich unseren Wechsel, ja unseren Wechsel von wo? Von der Finsternis, von der ungeistlichen Seite des menschlichen Seins und Leben hin zu dieser geistlichen Seite, zu Jesus Christus vor Augen zu malen. Das will uns dieser Abschnitt klar vor Augen halten. Hey, ihr habt gewechselt, ihr habt die Seiten gewechselt. Dadurch, dass Christus in uns wohnt, sind wir nicht mehr mit irgendwelchen nichtigen Dingen einer ungeistlichen Welt beschäftigt, sondern, heißt es dort, wir sind verwandelt, transformiert. Und da denke ich so ein bisschen an diese Römer 12,2 Stelle, auf die ich gleich nochmal so ein bisschen eingehe. Da sind wir transformiert, verändert. Unser Geist lässt sich nun von Gottes Geist führen und wir beschäftigen uns nicht mehr mit nichtigen Dingen, sondern mit wichtigen Dingen, mit geistlichen Dingen. Paulus verdeutlicht sehr klar, dass es zwei Lager gibt. Es gibt nicht drei Lager, es gibt nicht vier Lager. Läger? Läger, ne? Lager? Oh, wie das Bier, gut. Also, es gibt zwei Lager. Die Nationen, die Menschen, die sich mit den unwichtigen, mit den nichtigen Dingen beschäftigen, die ohne Jesus, und das wird oft nicht deutlich gesagt, aber die Bibel ist da sehr deutlich, die ohne Jesus in der Dunkelheit und ewigen Verlorenheit leben. Und das macht es sehr, sehr schade, dass in unserer Gesellschaft hier, und da bin ich mir sicher auch hier in Düsseldorf, dass Menschen, dass besonders Menschen, die sich Christen nennen, dass ihnen das nicht gesagt wird, dass sie ohne Jesus zu den Nationen gehören, dass sie Menschen sind, die ohne Jesus leben, in der Dunkelheit, in der Verlorenheit. Und auf der anderen Seite, das andere Lager, das sind die Christen, die durch das Licht Jesus Christus im Licht stehen und im ewigen Leben. Vers 18, da heißt es, sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Ich denke, an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir in unser Gebet auch aufnehmen, dass Gott uns vor Hochnäsigkeit bewahren sollte, vor Hochmut. Wir selbst waren nämlich auch mal Blinde unter Blinden und Taube unter Tauben. Geistlich lebte ich, und ich gehe davon aus, jeder von euch lebte in der Dunkelheit, weil Gott hat keine Enkel, sondern nur Kinder. Und nicht, weil du als Kind schon in der Chapel warst oder in einer anderen Gemeinde und bist dort im KIGO gewesen oder so oder in Children Ministry, da bist du automatisch Christ. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht hochnäsig werden. Geistlich betrachtet lebte jeder von uns in der Dunkelheit und wir konnten, und da bin ich mir sicher, wir konnten Gott nicht erkennen, weil Gott schenkt den Glauben und damit auch das Erkennen. Und das sagt die Bibel auch so, wir hatten vor dem Epheserbrief in Lippstadt, sind wir durch den Korintherbrief gegangen. Und da lesen wir in Kapitel 2, 13, wenn ihr da mal reinschauen wollt, in 1. Korinther Kapitel 2, 13, davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Hier werden die beiden Lager auch nochmal deutlich. Als sogenannte natürliche Menschen saßen wir genauso wie die Menschen, die jetzt ohne Christus leben, in der Dunkelheit. Und nur ausschließlich, weil uns Jesus Christus errettet hat, dürfen wir heute Dinge sehen, wenn wir Gottes Wort betrachten oder wenn wir in die Welt hinausschauen, wenn wir uns mit Geschwistern treffen und beten, dann dürfen wir sehen, was Jesus getan hat und dass wir eben nun einen ganz anderen Blick haben, dass wir nicht mehr in der Dunkelheit sitzen. Wir können Dinge erkennen, die eben nur ein geistlicher Mensch sehen und erkennen kann. Im Johannesevangelium im Kapitel 8, Vers 12, da heißt es, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis sitzen oder wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hier ist auch nochmal dieser Aspekt raus aus dem einen Lager in das andere Lager. Jesus hat uns aus der geistlichen Finsternis herausgeholt, damit wir leben können. Interessant ist hier, dass Jesus in diesem Abschnitt eine Bedingung nennt, wer mir nachfolgt. Das überliest man sehr gerne. Christsein sonntags 10.30 Uhr bis 12.15 Uhr. Donnerstag zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr. Danach gibt es ja Tee. Nein, Jesus sagt in diesem Vers in Johannes 8, Vers 12, wer mir nachfolgt. Auch Johannes 14, 6 sagt, Jesus spricht zu ihm, da ist es ein Dialog, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Auch hier ist ein Wandel angesprochen, jemand muss zum Vater kommen, er muss aus der Dunkelheit ins Licht kommen. Ein Mensch, der ohne Jesus lebt, lebt in dem Zustand, wenn wir hier im Epheserbrief das genau anschauen, dann sehen wir das. Er lebt in dem Zustand, in dem ihm Gott völlig fremd ist. Und wenn ihr mal mit Leuten hier in der Stadt, in der Fußgängerzone redet über Gott, die haben null Ahnung. Deutschland ist Missionsland. Die erzählen irgendwas, was in der Bibel steht und du fragst sie, hast du schon mal in der Bibel gelesen? Nein, haben sie nicht. Ja, vor 25 Jahren im Konfi-Unterricht oder so. Der Mensch, der ohne Jesus lebt, lebt eben in dem Zustand, wo ihm Gott völlig fremd ist. Sein Verstand ist verfinstert, weil er von einem Leben mit Gott ausgeschlossen ist. Er lebt in Unwissenheit, er ist befangen und er leidet. Er muss in die Kardiologie, in die göttliche Kardiologie, denn sein Herz ist verstockt. Übrigens, diese Verstockung kann man auch übersetzen mit Verhärtung. Der leidet an einer Herzensverhärtung. Und tatsächlich, wenn man mit Leuten spricht und wenn man das Evangelium rausposaunen will, dann merkt man, dass je mehr die Menschen extrem verstockt eine Abwehrhaltung zeigen, umso mehr werden wir mit Widerstand konfrontiert, wenn wir über Jesus reden. Weil sie können das nicht verstehen, nicht vom Herzen und nicht vom Verstand. Sie können es nicht verstehen, weil sie eben keinen Blick dafür haben, wer ist Gott und dass Gott ihr Herz reparieren möchte, dass er das aufweichen möchte. Hier in Epheser 4, der Vers 18, sagt, ihre Unwissenheit über Gott liegt darin begründet, dass ihre Herzen verhärtet und verstockt sind. Und es ist unsere Aufgabe, wir sind Werkzeuge, wir können das nicht. Wir können da nichts reparieren, wir können ihnen die Augen nicht öffnen, wir können ihnen die Herzen nicht öffnen. Wir haben einen Auftrag, den haben wir auszuführen und alles andere macht Gott. Es ist deshalb unsere Aufgabe, ihnen immer und immer wieder Jesus zu zeigen. Ihnen von Jesus zu erzählen. Ihnen von seiner Liebe zu berichten. Und was eine Tatsache ist, die oft übersehen wird. Wir müssen ihnen Jesus vorleben. Es hat was mit Nachfolgen zu tun. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen wir überlegen, wie tun wir das, wie leben wir. Und wir müssen Jesus diesen Ungläubigen vorleben. Und ihr werdet erstaunt sein, nicht durch eure tollen Bibelkenntnisse oder durch eine tolle Predigt oder durch tolle Worship oder sonst irgendwas kommen die meisten Menschen zum Glauben, sondern viele, viele kommen zum Glauben durch ein Vorleben, christliches Vorleben, was wir ihnen vorleben, was für ein Zeugnis wir sind. Wir müssen ihnen aber trotzdem erzählen, wer Jesus ist. Ihnen muss Jesus als ihr Erlöser, Retter und liebender Heiland vor Augen gemalt werden. Ich glaube, wir unterschätzen regelmäßig, wie sehr unser Leben als Christ auf ungläubige Menschen wirkt. Leben wir wirklich im Licht und folgen Jesus nach? Sind wir ein leuchtendes Beispiel für einen Jünger Jesu? Also ich für meinen Teil merke sehr deutlich, wie sich in mir da ganz große Kämpfe abspielen, wo ich mich im Alltag immer wieder fragen muss, bin ich wirklich jemand, der die Liebe Jesu weitergibt? Lebe ich das vor, was Jesus von mir möchte? Und dann muss ich beten und beten und sagen, Herr, hilf mir. Hilf mir, dass ich so lebe, wie du das für mich vorgesehen hast. Und dann bete und hoffe ich, dass nicht ich, sondern dass Gott unseren Nächsten, unseren Ehepartner, unser Kind, unseren Freund, Arbeitskollegen oder Nachbarn zu sich zieht. Denn ihr müsst Johannes 6 immer im Auge haben, Johannes 6, 44, wo es heißt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Gott ist es, der Menschen von der dunklen Seite, von der Finsternis, von der Verblendung, von der Verstockung rüberzieht ins Licht, in die Herrlichkeit Gottes. Lesen wir Vers 19. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Das Tragische ist, dass Menschen, die ohne Jesus leben, Gott nur nicht erkennen können, sondern dass sie, weil sie abgestumpft sind. Sie sind abgestumpft an ihrem Gewissen. Was ist das Gewissen? Es ist ganz schwierig, das Gewissen mal zu definieren. Ich habe dank Wikipedia habe ich mal was Schönes gefunden. Ich glaube, das war bei Wikipedia. Das Gewissen, sagte einmal ein alter Indianer, ist ein kleines, dreieckiges Ding in meinem Herzen. Also das ist jetzt nicht biblisch, ne? Aber um es euch zu verdeutlichen. Es ist ein kleines, dreieckiges Ding in meinem Herzen. Es steht still, wenn ich gut bin. Tue ich aber Böses, dreht es sich und die Kanten tun dann sehr weh. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wenn sich so ein Dreieck, so ein spitzes Dreieck in deinem Herzen dreht. Am schlimmsten ist es, wenn ich weiterhin böse bin, denn dann stumpfen die Kanten ab und ich spüre die Schmerzen nicht mehr. Ich fand das sehr, sehr treffend, weil die Bibel sagt, sie sind in ihren Herzen abgestumpft. Meine unchristlichen Arbeitskollegen, Freunde sagen, ohne Gewissen lebt es sich gut, weil man dann schmerzfrei lebt. Ja, ihr kennt diesen und ähnliche Sprüche. Ja, es lebt sich schmerzfrei. Das kleine Ding im Herzen dreht sich wie wild. Ja, und was ist mit den Ecken? Sind abgeschliffen. Es zeigt aber auch auf, ohne Gewissen lebt es sich gut, weil man schmerzfrei wird, wie verdreht und wie falsch gepolt der Mensch ist, wenn er ohne Gott lebt. Und hinter diesem Wort abgestumpft, was wir hier finden, da steht tatsächlich dieser Gedanke von schmerzfrei, also aus diesem unbiblischen Beispiel mit dem Dreieck. Ja. Wenn wir sündigen als Christen, ja, dann ruft uns unser Gewissen, ruft Gott auch zu uns. Aber wenn ich es immer weiter tun, ja, irgendwann ist es ganz normal. Und dann fange ich sogar an, das noch zu rechtfertigen. Jemand, der sein Herz verhärtet und in Unwissenheit über Gott lebt, der verstrickt sich immer mehr in Ausschweifungen, sagt unser Text. Unreinheit und Gier, die hier auch mit Habsucht bezeichnet werden kann. Einige von euch haben eine Fußnote, wo das dann drinsteht in der Bibel. Dass sich hieran in unserer Gesellschaft zu dem, was damals war, nichts geändert hat und besser geworden ist, das ist euch klar. Und hier an dieser Stelle, wenn man das im ganzen Kontext des Briefes sieht oder des Neuen Testaments, dann sehen wir, dass es hier bei diesen Ausschweifungen, bei diesen Unreinheiten, da geht es hier um sexuelle Ausschweifungen, um sexuelle Unreinheit, wie es auch dann nachher in Kapitel 5 auch beschrieben ist. Lippstadt ist noch so ein bisschen behütet, aber kommen wir nach Dortmund oder Düsseldorf, gleichgeschlechtliche Lebenspartner, Pornografie, Swingerclubs, Fleischbeschaupartys im Fernsehen à la Ballermann, ein ausgeprägtes Ich-Denken, Habgier in Politik und Gesellschaft, Lügen und Betrügereien, die man verharmlost. Ach, das sind ja nur Kavaliersdelikte. Und sie werden alle als gesellschaftsfähig bezeichnet. Und sie werden mehr und mehr zur Normalität. Und all das wird uns bis zum Erbrechen in den Medien als normal vorgeführt. Und wie reagieren wir als Christen? Ziemlich schmerzfrei. Ziemlich schmerzfrei. Berührt es uns noch? Vers 20. Ihr aber, ihr habt den Christus so nicht kennengelernt. So wurde euch Christus nicht gelehrt. Nicht von der Bibel, nicht von Jesus, nicht von Paulus, ich hoffe auch nicht von Edmund. Und so hat euch auch Jesus selbst nicht gelehrt. Und das ist das Entscheidende. Wenn ihr nämlich dann den Vers 21 lest, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Wirst du von Jesus gelehrt? Das wäre jetzt meine Frage. Lässt du dich von Jesus lehren? Ist er dein Lehrer? Es ist viel wichtiger, dass Jesus dein Lehrer ist. Es ist gut, dass Edmund euch das Wort Gottes lehrt oder die anderen in der Gemeinde, aber viel wichtiger ist, dass Jesus dein Lehrer ist. Paulus schreibt, dass Jesus dich lehrt, wenn du dich von seinem Heiligen Geist lehren lässt. Wer wirklich Jesus nachfolgt und sein Jünger ist, wer auf ihn hört, der wird verstehen, dass Jesus ganz anders ist als das, was ich ebenso als gesellschaftsfähig und normal beschrieben habe. Das, was uns die Gesellschaft tagtäglich verkauft. Macht nur einmal nachmittags zwischen 13, ach, könnt ihr eigentlich mal, wann ihr wollt, aber schaut mal, was zwischen 13 und 17 Uhr, 18 Uhr im Fernsehen läuft. Da, wo die Jugendlichen aus der Schule vielleicht kommen und sich vor die Klotze setzen. Da wird ihnen gezeigt, was normal ist für Menschen, die ohne ein Verständnis für Gott leben. Jesus lehrt uns etwas anderes. Etwas anderes, was uns die Gesellschaft als richtig und normal verkauft. Und um von Jesus gelehrt zu werden und zu verstehen, was er will, muss ich natürlich auch viel Zeit mit dem Lehrer verbringen. Das ist nun mal so beim Lernen. Und deshalb will ich euch noch mal ermutigen, eure, eure Angebote, die da eingeblendet worden sind. Nutzt die. Lasst die Hauskreise platzen. Lasst die Bibelstunden platzen, dass das voll wird. Dass die Menschen kommen und durstig und hungrig sind nach Gottes Wort. Und du hast einen guten Lehrer. Und Jesus, dein Lehrer, vermittelt dir etwas anderes, als was du in der Gesellschaft hier vermittelt bekommst, von denen, die in der Dunkelheit sitzen. Jesus, dein Lehrer, der lehrt dir etwas, weil er für die Ehe steht von Mann und Frau. Und sein Wort sagt, dass Sexualität was Gutes ist, was super Tolles, aber es gehört in die Ehe. Jesus steht für sexuelle Reinheit. Jesus steht für ein Leben, das auf den anderen Menschen ausgerichtet ist, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um dem anderen zu dienen. Habgier, um diese Terminologie hier mal zu benutzen, die hier im Epheserbrief steht, Habgier ist Jesus wirklich fremd. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weibes, Luther. Du sollst auch nicht begehren deines nächsten Autos oder deines nächsten Portemonnaie oder sowas. Und auch nicht meinen Kaffee. Denn Gottes Wesen ist Güte, Gnade, Barmherzigkeit und Liebe. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eben in dem Vers gelesen haben. Betrügen und Lügen, und wenn es auch nur die falsche Angabe bei der Versicherung ist, sind für Jesus eine nicht akzeptable Sache. Jesus ist die Wahrheit. Johannes 8,32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich frage dich, hast du die Wahrheit, hast du Jesus Christus wirklich kennengelernt? Lass uns Vers 22 und 23 noch lesen. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Und den neuen Menschen, ich lese 24 noch mit, und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wer von euch weiß nicht, was eine Jauche oder Güllegrube ist? Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, tut mir leid. Lass dir was einfallen. Ihr wisst, was eine Jauche oder Güllegrube ist, ja? Ihr seid ja Stadtmenschen hier, okay. Bist du jemals in eine Jauche oder Güllegrube gefallen? Ja?
Ja, ich bin reingegangen, weil ich eine Kuh gerettet hat.
Aber ich sag dir, du bist nicht alleine hier in dem Raum. Es gibt noch jemanden, der da reingefallen ist. Ich kenne jemanden, dem das passiert ist. Oh, ich sag dir eins, das ist grausam. Das ist wirklich grausam. Du bist nicht nur dreckig, sondern du riechst äußerst übel. Äußerst übel. Also wenn ich was Falsches sage, ne, dann korrigier mich bitte. Jetzt ist, da ist nicht nur Händewaschen angesagt. Also als erstes mal meine Empfehlung für den Fall der Fälle, du musst deine komplette Kleidung ausziehen. Und wenn ich sage komplett, dann meine ich auch komplett. Und dann solltest du baden. Viel baden. Lange baden. Am besten, du gönnst dir zuerst einmal eine Vorreinigung. Und diese Vorreinigung könnte so aussehen, Haare waschen, Rücken schrubben, ganz wichtig, Fingernägel reinigen und so weiter. Dann lass das Wasser ablaufen in der Badewanne. Frisches Wasser rein, Schaumbad, gut riechende Seife und wiederhole den Vorgang 2 bis 3 Mal. Und dann frage deinen besten Freund, deine beste Freundin, kann ich so unter Menschen gehen? Wie rieche ich denn jetzt? Weil du das überhaupt nicht beurteilen kannst. Der Gedanke, der bei diesem eben geschilderten peinlichen Missgeschick Verwendung findet, ist der komplette Geruchswechsel. Es fängt mit dem mit dem Ablegen der alten Kleidung an und endet mit einer kompletten Reinigung. Und übertragen könnten wir sagen, das meint Paulus, wenn er schreibt, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, Vers 23, dagegen erneuert werden im Geist eurer Gesinnung. Oh ja, mein früherer und vielleicht auch euer früherer Lebenswandel hat gestunken, mächtig gestunken in Gottes Augen. Jauche. Da war Dreck, da waren faule Gedanken. Doch Jesus hat mit euch das einzig Wahre getan, was euch in dieser Situation geholfen hat. Wenn du wirklich verwandelt worden bist durch Jesus Christus, dann ist Folgendes passiert. Und es gibt einige von euch, die schreiben sich die Bibelstellen mit, die könnt ihr mitschreiben, lest sie dann zu Hause in Ruhe nach. Kolosser 3,9. Jetzt kommt der Badevorgang. Er hat denn euch den alten Menschen mit seinen schlechten Werken ausgezogen. Epheser 5, 26. Er hat euch gereinigt durch das Wasserbad im Wort. 2. Korinther 2,15 und er hat euch zu einem Wohlgeruch Christi werden lassen. Ich kann es riechen. Aber das alles hat Jesus Christus, das hat der Geist Gottes bewirkt. Ihr seid erneuert worden im Geist, ihr seid komplett gewaschen, ihr seid erneuert worden in eurer Gesinnung und jetzt. Also bei der Jauchegrube war das so, du fragst einen guten Freund. Und jetzt kann man auch prüfen, Römer 12,2, in eurem neuen Leben. Wird es sichtbar und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch so umgestalten. Von Gott, das ist wichtig. Dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Mit anderen Worten, ob Gott es ein Wohlgeruch ist. Das war schon im Alten Testament so, wo geopfert worden ist. Da gab es auch einen Wohlgeruch und einen Stinkgeruch, den hat Gott verworfen. Bist du wirklich erneuert worden im Geist Gottes und was bedeutet das? Einige von euch kennen den David Gussig, der hat die Bibelschule hier in Siegen von Calvary Chapel geleitet, der ist jetzt Pastor in Santa Barbara. In diesem Zusammenhang hat er ein Zitat gebracht. Also er zitiert etwas, er zitiert Spurgeon, das macht er sehr gerne, und da sagt er, so, wenn du Jesus Christus kennen möchtest, dann musst du mit ihm leben. Das war, was ich vorhin gesagt habe, er soll dein Lehrer sein. Zuerst muss er, also Jesus, zu dir reden und dann musst du ihm treu bleiben. Er muss der erwählte Begleiter deiner Morgenstunde sein. Er muss mit dir durch den Tag gehen und mit ihm musst du auch bei Nacht sein. Und so oft du nachts wach wirst, musst du sagen, wenn ich morgen früh aufwache, will ich wieder mit Jesus sein. Ich finde, das ist eine wunderbare Zusage an all diejenigen, die von Jesus aus der Jauchegrube gezogen hat. Alle die, die Jesus aus der Jauchegrube ihres Lebens gezogen hat. Nach dem Bad und einer gründlichen Reinigung bleiben sie nicht nackt, bleiben sie nicht stinken. Sie werden angezogen, womit? Mit einem wohlriechenden, neuen und frischen Leben. Das ist das, was Jesus euch geben will. Nochmal der Vers 24, und Gott hat euch den neuen Menschen angezogen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Das habe ich am eigenen Leib erfahren und ich wünsche mir nichts sehnlicher, dass ihr das Wirken Jesus auch an euch erfahrt, im Alltag, jeden Tag. Ich kann euch sagen, ich bin spät zum Glauben gekommen. Da hatte ich schon ein paar Kinder, war lange verheiratet, aber Gott hat mich völlig umgestaltet. Er hat mir nicht nur ein neues Leben gegeben, sondern er hat mich auch verändert im Geist, denken und wollen. Er hat mir die alten Kleider ausgezogen. Jesus hat mich gereinigt. Jesus hat mich frei gemacht und von dem Schmutz des Bösen befreit. Aber ich bin mir trotzdem bewusst, und da möchte ich Gott bitten, dass ich nicht in Hochmut verfalle. Ich bin mir völlig bewusst, dass ich in dieser Welt lebe, hier wie sie ist, und dass ich mich in dieser Welt auch immer wieder dreckig machen kann. Immer wieder. Und Satan stellt euch als Einzelperson, aber auch als Gemeinde, und ich weiß, wovon ich rede, er stellt euch auch als Gemeinde, aber auch als Einzelperson immer wieder eine Jauchegrube nach der anderen auf den Weg. Mein Leben ist gespickt mit Fallen, mit Jauchegruben, in die ich geraten kann. Viele dieser Jauchegruben erkenne ich dank des Heiligen Geistes, der in mir ist. Und durch ihn bin ich, aber auch ihr. Ihr seid in der Lage, diesen Jauchegruben auszuweichen. Manche Jauchegruben, manche Fallen streife ich in den Wirren des Alltags nur leicht und bekomme ein paar Dreckspritzer ab. Und ich habe sogar noch die Zusage, und die habt ihr auch, sollte ich einmal kopfüber wieder hineinfallen in diese Dreckgrube, dann weiß ich, dass mein Erlöser lebt und dass er mich rausreißt und mich wäscht und sauber macht. Und dann kann ich sagen, Herr, vergib mir, ich bin da reingefallen und bitte wasch mich ab. Und das ist das, was der Text uns heute sagen will. Christus hat uns umgestaltet. Wir sind Menschen, die erkennen, die geistlich denken und die geistlich sehen. Und dann kann ich sagen, Herr, vergib mir, ich bin da reingefallen, ich habe Spritzer abgekriegt oder ich bin völlig verdreckt, bitte wasch mich ab. Vergib mir meine Fehler und Sünden und reinige mich. Und dann weiß ich, dass mein Herr treu ist und er es tun wird. Und er vergibt und er reinigt mich gerne, denn er ist wirklich gerecht, Barmherzigkeit und liebevoll und er kennt mein Herz. Und ich möchte euch jetzt noch zum Schluss ermutigen, weil ich euch überhaupt nicht kenne. Wenn du denkst, Mensch, das mit Jesus, mit diesem Abwaschen und diesem Verwandeln und überhaupt, dass ich den Geist Gottes brauche, das habe ich alles noch nicht so verstanden. Und es ist dir wirklich eine große Not. Dann komm, nach dem Gottesdienst jetzt ist Zeit. Ich denke, hier sind einige älteste Gemeindeleiter. Ich bin da. Wir können mit dir beten, über dir beten. Es wird eine Gelegenheit da sein. Lauf nicht einfach weg, sondern nimm dir Zeit und stell deine Fragen. Und ich bin mir sicher, wenn du wirklich Jesus suchst, der dich sauber wäscht und der dich ins neue Leben transformiert, der dich aus der Dunkelheit rausreißt, wenn du das wirklich möchtest, dann wird der Herr das auch tun. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns hier im Epheserbrief so reichhaltigen Stoff gegeben hast, der unsere Herzen bewegen kann. Herr, und ich möchte dich heute Morgen bitten, dass du einen jeden hier auch ansprichst, dass er durch dich, Herr, in der Lage ist, zu reflektieren, wo er steht. Und es gibt nur diese zwei Lager. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du Menschen rausreißt hier in Düsseldorf aus der Dunkelheit, aus der Finsternis, aus diesem Gestank, rausziehst aus den Dreckgruben und reinigst und erfrischst und neu anziehst und kleidest und sie mit neuem Leben, neuem Geist beschenkst, dass sie leuchtende, erkennende, verstehende Menschen werden, die gerettet sind, Herr. Herr, und ich weiß, du wirst es tun und wenn da Gelegenheit heute ist, jetzt hier nach dem Gottesdienst, dass jemand das auf dem Herzen hat, so gib ihm Mut, Schenk ihm Kraft und ein weiches Herz, dass er hier fragt, die Leute oder mich oder wen auch immer, Herr, was es mit deinem Wort, mit deiner Botschaft auf sich hat, Herr. Amen.